Herzlich willkommen im Jahr 2025 und wir starten in dieses neue Jahr mit einem Schwerpunkt zum Thema Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, denn wir schauen uns im Januar hier im Podcast an, was Arbeitgebende attraktiv macht, wie sie ihre Marke entwickeln können und gucken auf konkrete Beispiele, wo es besonders gut gelaufen ist. Der Fachbegriff dafür lautet Employer Branding und dabei blicken wir in den kommenden Wochen in ganz unterschiedliche Branchen. Die Spanne geht da von Burger King bis Melitta. Ich bin Christian Bollert und begrüße euch in unserem gemeinsamen Podcast.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Zum Anfang unserer Serie zum Employer Branding wollen wir erst einmal das Fundament legen und klären, über was wir hier eigentlich reden. Denn unter Employer Branding oder Arbeitgebermarkenbildung verstehen viele Leute ganz unterschiedliche Sachen. Zumindest das Ziel ist klar, Arbeitgebende wollen sich als attraktive Unternehmen für Bewerberinnen und Bewerber präsentieren. Ein Wunsch, der in den letzten Jahren ohne Frage immer wichtiger geworden ist. Das können vermutlich viele von euch da draußen auch bestätigen. Es geht um eine positiv besetzte Arbeitgebermarke. Und gleichzeitig geht es auch um bereits im Unternehmen Mitarbeitende. Anne-Kathrin Buhl ist eine der profiliertesten Expertinnen für Employer Branding im deutschsprachigen Raum. Denn sie beschäftigt sich seit mehr als 15 Jahren mit dem Thema. Sie hat jahrelang bei der auf den Arbeitsmarkt spezialisierten Marktforschungsfirma Trendence gearbeitet und mit Kunden wie Apollo Optik oder Wirt zusammengearbeitet. Sie berät beispielsweise auch gemeinwohlorientierte Organisationen wie die Diakonie Leipzig oder die Verwaltung des Oberbergischen Kreises. Ich sage hallo und herzlich willkommen im Brand 1 Podcast. Hallo Anne-Kathrin Buhl.
Hallo Herr Bollert.
Was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Missverständnisse, wenn es um eine attraktive Arbeitgebermarke geht?
Ja, das größte Missverständnis, was ich sehe, ist, dass viele gerade den englischen Begriff Employer Branding sehr gleichsetzen mit schöne Bilder, tolle Worte, aber nichts dahinter. Und das ist es eben genau nicht. Also es ist das Vorurteil, dass es mehr um Schein geht und nicht um Sein geht, das stimmt so nicht. Weil Employer Branding setzt eben genau andersrum an, nämlich beim Sein. Also es ist etwas, was von innen heraus entwickelt werden muss, von einem Arbeitgeber heraus. Wo liegen denn eigentlich meine Stärken als Arbeitgeber? Womit kann ich meine Mitarbeitenden langfristig an mich binden? Und womit kann ich neue Talente überzeugen, bei mir anzufangen?
Das klingt ja im ersten Moment so, als ob das eigentlich nicht so kompliziert sein müsste. Man ist einfach so, wie man ist und das ist doch toll.
Ja, es klingt auf den ersten Blick tatsächlich so. Das Thema ist, oftmals wissen die Unternehmen nicht, was ihre Stärken sind. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber tatsächlich ist das meine Erfahrung, wenn man sie tatsächlich fragt, was zeichnet euch denn als Arbeitgeber aus, kommen entweder Allgemeinplätze oder es ist ein großes Rumgedruckse. Und sich dessen bewusst zu machen, was denn die eigenen Stärken als Arbeitgeber sind, ist so auch der erste Startpunkt in diesem Prozess, wirklich eine attraktive und starke Arbeitgebermarke aufzubauen.
Wie macht man das denn?
Also das Wichtigste ist zuhören. Für mich startet das immer mit den Mitarbeitenden ins Gespräch zu gehen, zu analysieren, was sind denn eigentlich unsere Stärken, was schätzen unsere Mitarbeitenden. Und tatsächlich ist das immer ganz spannend, mal zu gucken, wie unterscheidet sich denn das Bild der Mitarbeitenden vom Arbeitgeber und das, was zum Beispiel die Personalabteilung oder die Geschäftsführung vom Arbeitgeber hat. Da gibt es nämlich durchaus Diskrepanzen, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Im zweiten Schritt oder ja immer noch in der Analyse schauen wir uns auch an, was umtreibt denn eigentlich gerade die Talente auf dem Markt? Also die Menschen, die ein Arbeitgeber von sich überzeugen möchte. Was ist denen wichtig, wenn es um ihren Arbeitgeber geht? Nach welchen Faktoren wählen sie ihn aus oder nach welchen Faktoren bleiben sie auch bei einem Arbeitgeber? Und es geht um das Thema Marke. Wir schauen uns auch an, wie treten denn eigentlich andere Arbeitgeber, die mit mir konkurrieren als Arbeitgeber, auf dem Markt auf? Und aus diesen drei Elementen erarbeitet man dann seine Positionierung, die natürlich in erster Linie auf den Stärken basiert, die der Arbeitgeber hat. Aber es ist auch wichtig zu sehen, sind wir denn überhaupt attraktiv für die Menschen, die wir überzeugen wollen und können wir uns damit auch abheben von anderen Arbeitgebern? Weil mehr vom Gleichen, da weiß man am Ende auch nicht, wo will ich denn eigentlich als Bewerber hin? Ist dann eigentlich auch egal. Und es geht darum, eben auch so ein differenzierendes Merkmal herauszuarbeiten.
Das heißt, das ist schon auch ziemlich wichtig, weil ich spinne jetzt mal, es gibt 10 Busunternehmen, die sind alle toll, aber was ist jetzt meine besondere Eigenschaft sozusagen?
Absolut. Wobei das nicht immer, also gerade wenn wir zum Beispiel von Busunternehmen sprechen, es sind nicht unbedingt dann die gleichen aus der gleichen Branche, nicht immer jedenfalls, weil der Arbeitsmarkt, zumindest gerade im Mittelstand, ist schon sehr regional, weil die Menschen gar nicht so bereit sind, umzuziehen für einen neuen Job, sondern da muss ich dann auch gucken, welche anderen Arbeitgeber auch jenseits meiner Branche suchen denn zum Beispiel IT-Fachkräfte, die ich haben möchte. Und das sind dann nicht unbedingt die Wettbewerber, die wir auf dem Produktmarkt haben.
Sie haben schon angesprochen, es geht auch ganz viel um das echte Sein und weniger um den Schein. Also ich sag's mal ein bisschen flapsig, vielleicht wirklich glaubwürdig zu sein, um eben dann am Ende attraktiv zu sein. Wie schaffe ich das denn? Also nehmen wir mal an, ne, wir haben jetzt irgendwie ein Unternehmen, sagen wir mal ein Busunternehmen, wir haben jetzt die Mitarbeitenden gefragt, die sagen, das ist alles ganz toll hier. Wie schaffe ich das dann wirklich glaubwürdige Differenzierung zu anderen, beispielsweise auch in der Region dann herzustellen?
Also ich muss klar ganz nah an dem bleiben, was meine Mitarbeitenden tatsächlich auch zu mir als Arbeitgeber sagen. Und ich bin auch ein großer Fan davon, auch in ihrem Wording zu reden. Also gar nicht da so sehr mit dem großen Sprachbügeleisen rüberzugehen und das glatt zu bügeln, sondern auch wirklich so zu sprechen, wie es denn im Unternehmen tatsächlich passiert. Dann natürlich auch in der Kommunikation vor allem die Mitarbeitenden sprechen zu lassen und auch die Mitarbeitenden zu zeigen, auf den Fotos, sie in Videos zu Wort kommen zu lassen und so weiter. Und dann natürlich auch immer zu überprüfen, stimmt das denn überhaupt noch, was wir hier sagen? Also es ist ja ein Prozess, der eigentlich nie abgeschlossen ist. Arbeitgeber entwickelt sich natürlich auch und diese Entwicklung muss ich natürlich auch begleiten.
Jetzt gibt's ja gerade, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, auch kommt man ganz schnell auf Plattformen und Webseiten, die Arbeitgebende bewerten. Wie wichtig sind denn diese, ich sag mal, offenen Plattformen, wo man ja auch schon so einen Eindruck bekommen kann, wie das da so läuft bei dem Arbeitgeber?
Das ist sicherlich nicht der Hauptgrund, weswegen sich jemand bei einem Arbeitgeber bewirbt, dass dort tolle Bewertungen aufgelistet sind. Aber es spielt eher bei den Akademikern, weniger bei den gewerblichen Fachkräften schon auch eine Rolle im Entscheidungsprozess, dass sie gucken, wie bewerten denn die eigenen Mitarbeitenden das Unternehmen. Jetzt sind wir in Deutschland eher geneigt, immer kritische Stimmen zu äußern. Das heißt, wenn da mal eine negative Bewertung dabei ist, wird das auch den einen oder anderen nicht abschrecken. Es ist viel wichtiger zu sehen, wie geht denn auch das Unternehmen mit Kritik um und wie reagiert der Arbeitgeber darauf, wenn jetzt Mitarbeitende kritisch sich äußern. Das hat schon einen Einfluss, aber es ist jetzt sicherlich nicht die Top-Prio. Wenn jetzt natürlich ein Arbeitgeber ausschließlich negativ bewertet wird auf solchen Plattformen, überlegen sich die Kandidatinnen und Kandidaten schon, oh Gott, will ich mich da überhaupt bewerben? Aber wenn das ein gut durchmischtes, positives Ergebnis ist, hat das eigentlich ja nochmal eine unterstützende Funktion, aber ist jetzt nicht der große Ausschlaggeber.
Also sollte man nicht überbewerten aus Ihrer Perspektive?
Nicht überbewerten, dennoch einen Blick darauf haben, weil gerade diese Bewertungsplattformen sind ja auch ein guter Indikator für mich als Arbeitgeber. Wenn sich dort plötzlich kritische Stimmen häufen von Mitarbeitenden, ist das ein ganz klares und wichtiges Signal, oh, da ist gerade irgendwas, was nicht gut läuft. Und dann ist es wichtig, mit den Mitarbeitenden auch ins Gespräch zu gehen und herauszufinden, was ist es denn eigentlich? Also es ist für mich als Arbeitgeber schon auch so ein bisschen ein Seismograf, wo ich denn gerade stehe. Insofern ist das durchaus ein wichtiges Tool auch für mich als Arbeitgeber.
Anne-Kathrin Buhl hier beim Podcast Radio Detektor FM und in dieser ersten Episode unserer Serie zum Thema Employer Branding sprechen wir noch ausführlicher über den Wert einer Arbeitgebermarke und eben über Wege, diesen möglicherweise auch zu erhöhen. Frau Buhl, jetzt haben wir gerade über diese Plattform, die Bewertungsplattform gesprochen. Es gibt ja noch andere Plattformen da draußen, die auch als wahnsinnig wichtig gelten, wenn es um Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen geht. Ich meine natürlich soziale Netzwerke, also LinkedIn, Instagram oder TikTok. Ich nehme an, die sind dann schon extrem relevant.
Ja, man muss immer gucken, das gilt für jede Zielgruppe, die ich als Arbeitgeber habe, wo treiben sich denn eigentlich die Menschen rum, wo erreiche ich sie? Weil heutzutage sind nicht mehr so viele Menschen wirklich aktiv auf Jobsuche, aber ein Großteil ist offen dafür, einen neuen Job anzunehmen. Und gerade diese Menschen erreiche ich eben nicht über klassische Stellenanzeigen, die erreiche ich dort, wo sie sind. Und wo sind sie? Sie sind sehr häufig auf sozialen Netzwerken. Dort muss ich aber gucken, was ist denn eigentlich meine Zielgruppe? Suche ich eher Auszubildende oder suche ich eher schon Professionals, die lange Jahre im Beruf sind. Da unterscheidet sich natürlich, auf welchen Plattformen ich aktiv sein sollte. Die sind sehr wichtig, aber es ist natürlich ein Punkt, der sehr langfristig wirkt. Also das ist was, was man sich langfristig aufbauen muss und Vertrauen aufbauen, aber das ist etwas, was sich durchaus lohnt, weil wenn wir uns angucken, welche Wege Menschen suchen oder nutzen, die tatsächlich auch aktiv auf der Suche nach einem neuen Job sind, sind es vor allem Online-Kanäle und das eigene Netzwerk. Und Social Media verbindet diese zwei Elemente wunderbar, weil es ist online und natürlich kriege ich dort die Nachrichten aus meinem persönlichen Netzwerk, die natürlich für einen Kandidaten oder eine Kandidatin deutlich glaubwürdiger sind als von völlig fremden Menschen.
Ich höre da aber auch raus, dass Sie dazu raten würden, ich sag mal, sich das ganz genau anzugucken, wo sind die Bewerberinnen und Bewerber tatsächlich, die ich haben will, ja, und jetzt nicht alles zu bespielen, sondern vielleicht zu sagen, ich mache LinkedIn, aber nicht Snapchat.
Absolut. Vollkommen richtig. Denn auch gerade beim Thema Social Media und wenn wir uns kleinere Unternehmen oder kleinere mittelständische Unternehmen angucken, das ist auch echt Arbeit. Und ich bin dann eher ein Fan davon, ganz oder gar nicht, wenn ich die Ressourcen einfach nicht habe, das auch dauerhaft sinnvoll mit werthaltigem Content zu bespielen, dann würde ich immer eher dazu raten, mich tatsächlich auf andere Kanäle zu konzentrieren und zu fokussieren, als dort, sagen wir mal, eine weitere Karteileiche zu produzieren, die keinen erreicht.
Wenn wir schon über Wahrnehmung und über, ja, ich sag mal, vielleicht auch Wertschätzung sprechen, da gibt es ja auch unzählige Befragungen tatsächlich, welche die Attraktivität von Arbeitgebenden messen. Sie waren da selber ja mal aktiv beteiligt. Wie kann ich mich denn als Unternehmen wirklich orientieren? Weil ich weiß ja vielleicht am Anfang gar nicht, welche Befragung ist jetzt wirklich repräsentativ oder sagen wir mal für meine Branche auch wirklich relevant.
Das ist tatsächlich ein ganz spannender Aspekt, weil am Ende ist es für mich als Arbeitgeber nicht relevant, was sozusagen die breite Masse in Deutschland über mich als Arbeitgeber denkt oder ob sie mich kennen. Das ist vielleicht für die großen Konzerne ein großes Thema, aber für den Großteil der Arbeitgeber ist es viel relevanter, dass die Leute vor Ort, die wirklich zu ihrer Zielgruppe gehören, die entsprechenden Ausbildungen haben, die sie suchen, von dem Unternehmen wissen und natürlich auch einen positiven Eindruck davon haben. Aber der erste Knackpunkt ist bei den meisten Unternehmen tatsächlich, sind wir denn überhaupt bekannt? Sind wir denn überhaupt bekannt als Arbeitgeber? Und im zweiten Schritt erst, sind wir denn auch attraktiv für die, die uns kennen? Also das fängt da schon viel früher an. Deswegen bin ich da gerade bei dem Großteil der Unternehmen im Mittelstand eher zurückhaltend, was derartige Studien anbelangt. Es ist aber durchaus sinnvoll, mit Marktforschung ein Ohr am Talentmarkt zu haben, aber dann auch die Marktforschung genau auf die Zielgruppe auszurichten, die man sucht und zu befragen, wie ist denn eigentlich euer Bild von uns als Arbeitgeber?
Also lieber selber eine konkrete Marktforschung machen, als ich sag mal in den großen Listen zu gucken, auf welchem Platz ich denn gelandet bin.
Ganz genau. Der Großteil der Unternehmen in Deutschland findet sich dort ja auch überhaupt nicht. Also wenn, dann sind das ja vielleicht 100, 200, vielleicht 300 Unternehmen je nach Studie, die dort auftauchen. Aber die breite Masse der Unternehmen wird sich dort nicht wiederfinden, weil ihnen einfach die deutschlandweite Bekanntheit fehlt. Und das ist auch völlig okay.
Jetzt beschäftigen Sie sich ja wirklich schon seit über 15 Jahren mit diesem Thema und natürlich kommen Ihnen auch immer wieder, ich sag mal, positive Beispiele vor die Augen. Gibt es da in den letzten Jahren was, wo Sie sagen, Mensch, da hat es wirklich ein Unternehmen geschafft, wirklich eine richtig gute Arbeitgebermarke aufzubauen?
Das ist aber eine schwierige Frage von außen zu beantworten, weil natürlich nach außen hin das, was zum Beispiel übers Personalmarketing nach außen dringt, oft gut aussieht, aber wir von außen selten den Blick nach innen haben, um das wirklich beurteilen zu können. Also das ist eine Frage, die am besten die Mitarbeitenden selbst beantworten können.
Okay, das heißt, da sagen Sie, dadurch, dass sozusagen eine Perspektive fehlt, nämlich die Innenperspektive, ist es schwer, von draußen drauf zu schauen.
Absolut.
Was ich persönlich auch sehr spannend finde, ist, dass so eine starke Arbeitgebermarke ja natürlich Effekte auf Bewerberinnen und Bewerber hat, aber eben auch etwas über die Mitarbeitenden sagt oder die Mitarbeitenden auch durchaus, ja, ich sag mal, motiviert oder antreibt. Also da gibt es beispielsweise Dinge wie Leistungsbereitschaft, Krankenstand oder auch so ganz, naja, vielleicht gar nicht so banale Sachen wie Diebstähle im Büro. Also damit hat es auch was zu tun, wie die Arbeitgebermarke gestaltet ist.
Absolut, das ist eigentlich sogar der wichtigere Aspekt aus meiner Sicht, also der interne Aspekt und der interne Blick, die Mitarbeitenden damit ans Unternehmen zu binden, zu motivieren und auch eine Wertschätzung entgegenzubringen. Weil am Ende hat die Arbeitgebermarke vor allem was mit der Einstellung des Arbeitgebers zu seinen Mitarbeitenden zu tun und wirkt sich entsprechend auch positiv auf das Verhalten der Mitarbeitenden aus, auf ihre Motivation.
Das heißt, Sie würden wirklich sagen, das ist eigentlich die zentrale Zielgruppe, die eigenen Mitarbeitenden?
Es kommt immer ein Stück weit darauf an, was meine Zielstellung oder mein größter Schmerz aktuell ist. Die Wirkung intern ist extrem wichtig. Gleichzeitig, gerade wenn Arbeitgeber einen großen Schmerz haben, Stellen zu besetzen, ist natürlich erstmal im Fokus, diese Stellen auch schnell zu besetzen und nach außen ja ein positives Bild zu zeigen, was dann natürlich auch im Unternehmen nachgehalten wird. Und das hängt zusammen. Sobald ich nach außen etwas kommuniziere, muss das nach innen auch stimmen. Und auch der erste Schritt, sobald eine Arbeitgebermarke entwickelt ist und ich die kommuniziere, fange ich immer zuerst im Innen an, das auch den Mitarbeitenden vorzustellen, was ist denn eigentlich aus diesem Prozess herausgekommen und wie treten wir künftig auf und was ist vor allem unser Versprechen als Arbeitgeber auch an euch, unsere bestehenden Mitarbeitenden, die das dann natürlich auch einfordern können und sollen. Und erst im zweiten Schritt erfolgt die Kommunikation nach außen. Das kann dann natürlich trotzdem der Schwerpunkt sein in den nächsten Monaten, wenn der Bedarf vor allem im Recruiting ist und die Mitarbeiterbindung auf einem super guten Niveau ist und es da aktuell zumindest keinen Handlungsbedarf gibt, um sich dort zu verbessern. Aber man sollte schon trotzdem immer die Arbeitgebermarke auch nach innen leben und kontinuierlich gut kommunizieren.
Sie haben vorhin schon angesprochen, dass es auch extrem wichtig ist, aus Ihrer Perspektive die Mitarbeitenden von Anfang an irgendwie einzubeziehen. Ich stelle mir das tatsächlich jetzt ganz konkret in der Praxis aber auch durchaus schwierig vor. Nehmen wir mal an, weiß ich nicht, ich bin ein Fahrradhersteller, habe irgendwie 400 Mitarbeitende. Wie mache ich denn das? Schicke ich denen allen eine E-Mail und sage, hier ist ein Fragebogen, füll das mal aus? Oder also wie gehen Sie da vor oder was würden Sie empfehlen?
Ich mache das gern auf zweigleisig. Auf der einen Seite auf jeden Fall ein auf welche Art auch immer gearteter Fragebogen, mit dem ich allen Mitarbeitenden die Chance gebe, auch mich als Arbeitgeber zu bewerten, ihre Meinung zu sagen und mich einzuschätzen. Weil das ist ganz wichtig, dass auch wirklich alle das Gefühl haben, dort mitreden zu können. Es werden nicht alle daran teilnehmen und nicht alle mitmachen, aber das Ziel ist es wirklich, so viel wie möglich dazu zu bewegen, das auch zu tun. Natürlich ist es wichtig, zum einen eine Form der Befragung zu finden, die für die Mitarbeitenden auch handhabbar ist. Also wenn ich vor allem Arbeitgeber bin mit Büroarbeitsplätzen, ist das jetzt kein Problem, das über eine Online-Befragung zu machen. Wenn ich stark in der Produktion bin, muss ich mir vielleicht andere Wege ausdenken oder aussuchen oder nutzen, um meine Mitarbeitenden zu befragen, sei es zum Beispiel über Smartphone oder über Bildschirme, wo sie abstimmen können. Manchmal vielleicht auch tatsächlich noch ganz oldschool Papier und Stift, aber so, dass jeder die Chance hat, daran tatsächlich teilzunehmen. Und dann ist es natürlich auch wichtig, vor der Befragung zu sagen, warum machen wir das denn eigentlich? Was ist unser Ziel? Weil eigentlich ist ja das schon die erste positive Botschaft an die Mitarbeitenden. Und gerade wenn es ein Unternehmen ist, was sehr viele offene Stellen hat, kriegt auch jeder Mitarbeiter mit, okay, wir müssen hier Extraschichten schieben, damit wir irgendwie das Pensum schaffen. Die sind selber daran interessiert, dass die Stellen besetzt sind. Oder wenn das Unternehmen nach innen noch nicht ganz so gut aufgestellt ist, wie es die Mitarbeitenden gerne hätten, sind die natürlich auch dankbar, wenn sie denn mal gefragt werden. Und das ist das eine, also eine quantitative Befragung, um wirklich ein großes Bild zu bekommen. Und das zweite Element, was ich auch sehr wichtig finde, ist tatsächlich mit einzelnen Mitarbeitenden auch direkt zu sprechen, um herauszufinden, was ist es denn eigentlich, was den Arbeitgeber auszeichnet? Wo seht ihr denn Knackpunkte? Wo müssen wir uns als Arbeitgeber verbessern? Wenn man dadurch viel tiefere Einblicke bekommt in das, was die Mitarbeitenden vom Arbeitgeber denken.
Wir sind schon mittendrin in unserer Serie zum Thema Employer Branding und hier geht's gleich weiter. Frau Buhl, Sie selbst arbeiten hier für ganz unterschiedliche Kunden, also von klassischen Mittelständlern über eben gemeinwohlorientierte Organisationen bis auch hin zu, ich sag mal, ja, öffentlichen Verwaltungen. Gibt es trotzdem Dinge, die bei Ihnen in Ihrer Arbeit immer wieder aufkommen und wo Sie sagen, merkwürdig, da müssten irgendwie Unternehmen oder Organisationen noch dazulernen?
Was mich immer noch überrascht, ist, dass Geschäftsführung und auch manchmal die Personalabteilung noch nicht so hundertprozentig gut einschätzen können, was denn ihre Mitarbeitenden denken. Das ist oftmals ein Thema, zum Beispiel beim Thema Weiterbildungen. Also Mitarbeitende schätzen die Weiterbildungen aus meiner Erfahrung oder das Weiterbildungsangebot deutlich negativer ein oder sagen, haben wir überhaupt nicht. Und im Gegenzug dazu sagen Personal und Geschäftsführung, wieso, wir haben dieses, jenes, solches. Und es ist oftmals ein Kommunikationsthema. Und das taucht tatsächlich häufiger auf, dass wir aufdecken in der Analyse, ihr habt das, aber ihr redet einfach noch nicht gut genug oder oft genug darüber oder richtig genug. Manchmal, gerade beim Thema Weiterbildung, ist es natürlich auch das Thema, sind es denn die richtigen Weiterbildungen, die ihr bietet? Oder wollen eigentlich eure Mitarbeitenden, wollen und brauchen die eigentlich was ganz anderes? Aber gerade das Thema Kommunikation, interne Kommunikation, ist was, was mir immer wieder begegnet. Das ist natürlich auch was, was das Thema Employer Branding liegt häufig in der Personalabteilung und die sind keine ausgebildeten Kommunikatoren. Aber hier gilt es auch wirklich den Schulterschluss zu suchen mit der Kommunikations- oder Marketingabteilung, auch da die Kommunikation zum Arbeitgeber selbst, zu dem, was wir als Arbeitgeber bieten, zu verbessern und auch kontinuierlich darüber zu sprechen und das immer wieder ins Bewusstsein der Mitarbeitenden zu heben. Auch wenn sie tagtäglich im Büro oder in der Fabrik sind, manche Dinge sind nicht so präsent, aber es geht darum, sie auch präsent zu machen und nutzbar zu machen und damit eben auch richtig zum Leben zu erwecken.
Gibt es dafür einfache Lösungen? Also wie man jetzt, nehmen wir mal dieses Beispiel, es gibt da eine Diskrepanz in der Wahrnehmung, dass die Geschäftsführung und die Personalabteilung denken, ja, wir haben noch total viele Weiterbildungsmöglichkeiten und die Leute denken, hä, wo denn? Also was wäre da eine Lösung, indem man es offensiver kommuniziert, Aushänge macht, Newsletter schreibt, keine Ahnung?
Es kommt natürlich wie immer auf die Art des Unternehmens drauf an, aber im Grunde ist es wichtig, wirklich regelmäßige Kommunikationswege zu etablieren. Das können Townhall-Meetings sein, das können Newsletter sein, das kann ein Intranet sein, was ansprechend gestaltet ist. Das ist ganz individuell, je nach Unternehmen, gibt es da die richtige Mischung oder die richtigen Methoden. Wichtig ist aber, dass kontinuierlich kommuniziert wird. Mein Tipp ist ehrlicherweise immer, wenn es der Personalabteilung schon ein Stück weit aus dem Hals raushängt, wenn sie es nicht mehr hören können, dann ist es genau richtig, weil es dann in einer guten Dosis bei den Mitarbeitenden und Mitarbeitern auch eine Chance hat, anzukommen. Und wichtig ist natürlich nicht immer nur zu kommunizieren, sondern auch klar die Themen zu haben, über die ich sprechen möchte. Und dafür ist die Arbeitgebermarke auch genau ja, die richtige Leitplanke, weil sie mir als Arbeitgeber zum einen an die Hand gibt, was muss ich denn an meinen Arbeitgeberleistungen optimieren oder worauf kann und sollte ich mich fokussieren. Das ist dann auch mit ein bisschen Verzicht verbunden, auf welche Dinge fokussiere ich mich eben auch nicht. Und die Arbeitgebermarke gibt mir auf der anderen Seite aber auch die Leitlinie für die Kommunikation. Was sind denn die Themen, über die ich sprechen möchte und sprechen muss, damit eben auch das Bild bei den Mitarbeitenden ankommt?
Wenn man sich jetzt mit diesem Thema beschäftigt, so wie ich oder jetzt ja logischerweise auch die Hörerinnen und Hörer, dann stößt man irgendwann auch auf den Begriff Employer Value Proposition. Was zur Hölle ist das denn?
Das ist am Ende das Versprechen, was ich als Arbeitgeber meinen Mitarbeitenden und meinen Bewerbern gebe. Ich verwende das oftmals fast synonym, auch wenn das nicht korrekt ist. Was ist das, was ich wirklich verspreche an, wie bin ich, was biete ich euch als Arbeitgeber?
Und wie sieht das gut aus? Also wir gehen wieder zurück auf die Busunternehmen. Ich habe jetzt hier ein Busunternehmen. Wie sollte das möglichst gut aussehen, dass ich damit langfristig auch erfolgreich sein kann?
Es muss eingängig sein. Es muss kurz und knapp formulierbar sein. Und natürlich, wie schon am Anfang angesprochen, muss es auch auf das referenzieren, was meine Stärken sind, was attraktiv ist für die Bewerberinnen und Bewerber und meine Mitarbeitenden und womit ich mich auch differenzieren kann vom Wettbewerb. In welcher Form das dann tatsächlich passiert, ob das ein knapper Fünfzeiler ist oder ob das dann tatsächlich vielleicht eine Dreiviertelseite ist, in der ich ausführlicher beschreibe, was es denn genau ist, was mich als Arbeitgeber auszeichnet, ist dann schon fast zweitrangig. Wichtig ist, dass es auch gelebt wird und dass es auch, sag mal, häufig besteht in Unternehmen die Gefahr, dass sie genau diese Employer Value Proposition glatt bügeln, weil so viele Menschen mitreden und das kann die Gefahr laufen, dass es schwammig wird und das genau soll es nicht werden. Also eine Employer Value Proposition kann, soll und darf Ecken und Kanten haben und auch Bewerberinnen und Bewerber und vielleicht auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mal abstoßen. Also dass es auch dafür sorgt, dass die Menschen, die nicht zu uns als Arbeitgeber passen, nicht zu uns kommen oder sich auch langfristig vielleicht einen anderen Arbeitgeber suchen, der besser zu ihnen passt.
Gibt es denn in Ihrer langjährigen Erfahrung irgendwie Stärken oder Differenzierungen, wo Sie gesagt haben, oh, hätte ich vorher nicht gedacht, aber ist eigentlich spannend und sehr, sehr hilfreich, das nehmen wir mit rein?
Also es tauchen immer mal wieder Stärken auf, die ich auf den ersten Blick nicht vermutet hätte aus den Vorgesprächen mit den Arbeitgebern, aber das ist tatsächlich die große Ausnahme. Die meisten haben schon für die wichtigen Themen ganz gutes Gefühl, aber es taucht immer mal wieder Aspekte auf bei der Befragung der Mitarbeitenden, die auch überraschen. Aber das ist wahnsinnig individuell und es kann man jetzt nicht so als ein Fixpunkt festmachen.
Das sagt Anne-Kathrin Buhl hier im Brand 1 Podcast und ich sage vielen Dank für diese Einblicke und für das Gespräch.
Ich danke.
Und ich habe es ja schon angesprochen, wir werden den ganzen Januar nutzen, um tiefer in das Thema Arbeitgebermarke einzutauchen. Kommende Woche wird das sehr konkret beim Beispiel Burger King, denn wir haben mit dem damaligen CEO Jörg Ehmer über Diversität und die Frage gesprochen, wie sie bei Burger King mit den Folgen der gesellschaftlichen Polarisierung umgehen. Folgt dem Brand 1 Podcast doch gern in eurer Lieblings-Podcast-App. Ich persönlich nutze Podcast Addict für Android und kenne aber auch viele, die gern Pocket Casts beispielsweise nutzen oder für Apple-Geräte Castro oder Overcast. Originäre Podcast-Apps sind für ein offenes Podcast-Ökosystem wirklich extrem hilfreich. Und egal wie, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns bei der kommenden Ausgabe zum Thema Employer Branding wiederhören. Dann, wie schon erwähnt, mit dem Beispiel Burger King. Macht's gut und gern bis nächsten Freitag.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Katja Stamm. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.